Ja, guten Morgen nochmal. Heute habe ich gedacht, werde ich über den Propheten Jeremia eine Predigt halten. Bevor wir aber den Text lesen, oh, Dankeschön. Bevor wir den Bibeltext von heute lesen, möchte ich euch eine Frage stellen. Wenn man eine Botschaft verewigen will, wenn du das möchtest, dass es ganz sicher ist, notieren. Wie würdest du das machen? Würdest du einfach Stift und Blatt nehmen und diese Botschaft aufschreiben und das würde dir reichen? Es muss so fest bleiben, ja, einfach, ich will euch da mitnehmen, dass es unkaputtbar ist, dass diese Botschaft bleibt für dich, auch für die Außenwelt und was würdest du benutzen, dass das wirklich bleibt für ewig?
Ich würde zu einem Denkmal gehen, von dem ich weiß, dass es geschützt ist, und dann ist da drauf irgendwo an die Seite klein dran meißeln.
Meißeln.
Ja,
Okay. Eine gute Idee, ja?
Ich würde zu dem Herrn Jesus Christus beten, meine Botschaft.
Zu ihm beten, okay? Quasi, dass der Herr das verewigt, ne? Ja? Vielleicht denkt jemand, vielleicht, das hört sich ein bisschen komisch an, manche tätowieren sich ja eine gewisse Botschaft und selbst das bleibt ja nicht für ewig. Das muss man immer nachmachen. Okay? Kennt ja auch den Begriff eingravieren. Also du schreibst nicht nur was, sondern das ist wirklich, also wie, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ne? Also das ist wirklich etwas, man sagt so einen Ausdruck, man verewigt etwas. Okay? Das macht man auch heute interessanterweise mit dem Internet. Ich habe einen Kollegen und er sagt, es wird ja sehr vieles von den Medien, egal von welcher Richtung, ja wegzensiert. Ne? Ist jetzt egal von welcher Seite, links, rechts und dieses ganze Politische. Aber was er macht, er tut zum Beispiel jedes Mal, wenn ein Zeitungsartikel kommt, ein Video, ein Bild, irgendetwas, tut er sofort abfotografieren und unter seine Festplatte speichern. Weil er sagt, vieles geht weg, aber ich sichere mir das alles auch in meiner Festplatte, damit ich das habe und damit ich das wieder verbreiten kann. Ja, das ist so seine Art und Weise, wie er diese Botschaften, was da kommt, verewigt. Okay? Also wir merken, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du etwas Wichtiges für dich oder für die Welt, vielleicht auch für die Nachwelt, verewigen kannst. Ja? Und das Interessante ist, die Bibel beschreibt eine Tatsache im Propheten Jeremia, wo das Volk Israel etwas Wichtiges für sich, ich will mal den Wort, diesen Ausdruck möchte ich mal betonen hier, verewigen wollte. Und zwar haben sie auch etwas, man sagt wie gemeißelt oder eingraviert. Aber nicht einfach nur auf Papier oder irgendwie sowas, auf die Tafeln ihres Herzens. In sich drin. Wenn eine Bibel dabei hat, kann man mit aufschlagen, Jeremia 17. Jeremia 17 und wir lesen die Verse 1 bis 10. Jeremia 17, die Verse 1 bis 10. Da heißt es: Die Sünde Judas ist aufgeschrieben mit eisernem Griffel und eingegraben mit diamantener Spitze auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner eurer Altäre. Wie sie an ihre Kinder denken, so auch an ihre Altäre und ihre Astarten bei den grünen Bäumen auf den hohen Hügeln. Du, mein Berg in der Landschaft, deine Habe und all deine Schätze will ich zur Beute preisgeben, deine Höhen um der Sünde willen in deinem ganzen Gebiet. Und du wirst, und zwar durch deine Schuld, dein Erbteil fahren lassen müssen, das ich dir gegeben habe. Und ich will dich deinen Feinden dienstbar machen in einem Land, das du nicht kennst. Denn das Feuer, das ihr in meinem Zorn angezündet habt, soll ewig brennen. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Und auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. In diesem Text ist so viel drin. Okay? Ich glaube, einige von euch, wenn sie schon das gehört haben, dachte, boah, allein schon über ein paar Verse kann man eine ganze Predigt halten. Hier ist so viel drin. Also, ich bin so beeindruckt von diesem Kapitel. Und ich möchte aber vor allem einen Gedanken da rausnehmen und da so ein bisschen mich durchhängen, sage ich mal. Und zwar, was ist die Sünde Judas? Was ist das Problem vom Volk Israel? Was haben sie gemacht? Und wir lesen, diese Sünde von Juda, Vers 1, wurde aufgeschrieben. Echt? Auf Blatt, auf Pergament, auf was? Es wurde aufgeschrieben mit eisernem Griffel. Also interessant, was Gott hier gebraucht, ne? Eisernem Griffel. Mit diamantener Spitze, also Diamant, soweit ich mich erinnere, ihr könnt mich gerne korrigieren, ist das härteste Element, das wir haben, oder? Also mit so einer Härte wurde was aufgeschrieben. Auf was? Diese Sünde wurde auf die Tafel ihres Herzens geschrieben. Mit diesem Griffel, mit dieser Diamantenspitze. Also ich male mir das immer bildlich aus. Also wie wird das beschrieben? Also da ist dieser Griffel, da ist dieser Stab und in die Tafel des Herzens rein. Was will Gott sagen? Ihre Sünde, das, was sie ausmacht, ihr Wesen, alles, was da in ihnen vor sich geht. Und wir kennen ja die Geschichte vom Volk Israel. Jeremia, da hat ja, wenn man jetzt die ganzen Zahlen zusammennimmt, ja, vom Propheten Jeremia, er hat 40 Jahre lang gepredigt. Liebe Geschwister, wisst ihr, was 40 Jahre sind? Ich bin nicht mal 40 Jahre auf dieser Erde. Noch nicht. 40 Jahre predigt und predigt und predigt er, dass sie umkehren. Und was war das Resultat? Babel kam und sie wurden wegdeportiert. Kannst du dir vorstellen, was es heißt? 40 Jahre lang und du siehst keine Frucht in deinem Dienst? 40 Jahre lang. Und dann kann ich verstehen, wie Gott sagt, ihre Sünde von diesem Volk, das wurde nicht einfach aufgeschrieben. Sie haben Griffel genommen, Eisern, sie haben Diamantenspitzen genommen und das in ihr Herz eingraviert. Es ist unlösbar. So quasi, das bleibt für ewig. Und das haben sie getan. Und wer mal drauf achtet, nicht nur auf die Tafel ihres Herzens, sondern auch auf die Hörner ihrer Altäre. Was ist denn das, die Tafel des Herzens? Was ist das für ein Begriff? Das ist das Innerste. Das ist die Tafel deines Herzens, darauf werde ich noch eingehen. Darum soll es eigentlich in dieser Botschaft gehen. Die Botschaft lautet eigentlich die Tafel deines Herzens. Was hat das Volk Israel gemacht mit der Tafel ihres Herzens? Sie nahmen diesen Griffel, diesen Diamantenspieß und gravierten ihre Sünde hinein. Quasi, sie wollen davon nicht weg. Und nicht nur, dass es innerlich geschah, das Herz ist ja, ich will es mal sagen, es betrifft das Innere des Menschen. Auch haben sie eingraviert auf die Hörner ihrer Altäre. Auch außen. Quasi für mich persönlich habe ich diese Sünde eingraviert aber auch außen. Alle anderen sollen sehen. Alle anderen sollen wissen, was in meinem Herzen vor sich geht. Und zwar nicht einfach irgendwie Notizen. Nein, nein. Gott beschreibt das. Sie haben das so eingraviert. Die sind schon, das ist schon vorbei. Das kriegst du nicht mehr weg. Wir würden hier das Wort gebrauchen, radikal. Und überleg mal, diese Botschaft ist einfach ihre Sünden. Wie heftig muss dieses Volk verstockt sein, dass Gott solche Bilder gebraucht, um ihnen darzulegen, schaut mal, das seid ihr, das habt ihr gemacht. Und wir sehen im Lauf der Geschichte des Propheten Jeremia, dass er 40 Jahre lang zu ihrem Herzen gepredigt hat. Es war aber eingraviert. Sie wollten davon nicht los. Erstmal muss man sich die Frage stellen, also ich habe mich gefragt, warum Gott solche Wörter gebraucht, auf die Tafel ihres Herzens. Und wer da mal so ein bisschen an die Bibel denkt, wo kommt sowas mal vor, so Tafeln? An was denken wir, wenn es heißt Bibel, Altes Testament, Tafeln? Was kommt sofort in den Sinn? Die 10 Gebote, natürlich. Das erste Mal überhaupt, wo dieses Wort vorkommt, sind bei den 10 Geboten. Und ich lese mal aus 2. Mose 24, da heißt es: Und der Herr sprach zu Mose: Steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort. So will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Wir sind uns doch einig, dass alles, was Mose geschrieben hat, ist doch Wort Gottes, oder? Absolut alles. Und wir sind uns doch einig, dass die 10 Gebote, sie sind ja nicht, ich will es mal sagen, so eine Art überinspiriert, okay? Sondern es ist alles Wort Gottes. Aber ich verstehe jetzt nicht genau warum, ja? Ich bin da wirklich noch im Dunkeln, aber auf eine gewisse Art und Weise sind doch die 10 Gebote, haben so eine Art, wenn ich das ausdrücken darf, so eine Art Ehrenplatz, okay? Weil wer hat auf diese 10, auf diese 2 Tafeln geschrieben? Gott mit seinen Fingern. Stellt euch mal vor, Gott hat da eingraviert. Okay? Also er hat natürlich Mose inspiriert. Wenn Mose was geschrieben hat, ist genauso Wort Gottes, genauso. Aber irgendwie, diese 10 Gebote haben einen Ehrenplatz bekommen, und zwar auf 2 steinernen Tafeln. Nicht einfach auf Papier. Nicht einmal mit irgendeinem Stift, sondern auf Stein. Man sagt ja so, kennt ihr diesen Ausdruck, das ist in Stein gemeißelt. Ne, wenn man so sagen will, das ist unbeweglich, das geht gar nicht. So wie es ist, das war schon immer so. Ne? Man hört ja oft auch in der Politik, die Demokratie, das ist etwas, was in Stein gemeißelt ist. Man will damit sagen, man darf kein anderes System mehr haben außer Demokratie. Ja, wird nicht diskutiert. Und nicht nur, dass die 10 Gebote auf Stein geschrieben sind, nein, mit dem Finger Gottes. Also Gott persönlich hat diese Tafeln genommen und hat die 10 Gebote eingraviert. Okay? Es heißt ja auch in 2. Mose 32, und die Tafeln waren das Werk Gottes. Ne, das sagt die Bibel. Die Tafeln waren das Werk Gottes und die Schrift war die Schrift Gottes, eingegraben in die Tafel. 2. Mose 32, 16. Also die Bibel beschreibt, was für eine besondere Ehrenstellung das war, diese 10 Gebote, dass Gott, wo die Bibel sagt, das ist das Werk Gottes, das ist die Schrift Gottes gewesen. Es heißt auch in 2. Chroniker 5, es war nichts in der Lade als nur die 2 Tafeln, die Mose am Berg Horeb hineingelegt hatte. Wir wissen eigentlich, da kamen ja noch zwei Sachen dazu, aber zu einem gewissen Zeitpunkt. Nur die 2 Tafeln, die sind in das Allerheiligste reingegangen. Nur die waren da drin, das Werk Gottes, geschrieben, in Stein gemeißelt mit seinem Finger. Also, wenn ich jetzt das verstehe, dass irgendwie diese Tafeln eine besondere Ehrenstellung haben, diese Botschaft, was darin geschrieben steht, das ist das Alte Testament. Und jetzt gebraucht Gott in Jeremia 17 Tafeln, um etwas zu illustrieren. Denn eine ganz besondere Stellung gibt es offensichtlich in deinem Inneren, eine Tafel deines Herzens. Und was haben die Israeliten da drauf geschrieben? Nicht die Gebote des Herrn, nicht die Liebe zu ihm, sondern Gottlosigkeit. Gottlosigkeit und Sünde. Wie sah dieses Eingravieren praktisch aus? Der Text geht ja weiter. Ja? Es heißt ja in Vers 2, und Gott erklärt ja, wie sehr sieht das aus? Und er sagt, wie sie an ihre Kinder denken, so auch an ihre Altäre und ihre Astarten, also an ihre Götzen. Nochmal, ja. Wie sie an ihre Kinder denken, so auch an ihre Altäre und ihre Astarten. Entschuldigung mal. Wie denkst du an deine Kinder? Einfach mal überlegen. Ich kann euch mal sagen, wie ich an meine Kinder denke. Täglich. Sehr oft. Sogar wenn ich zu Hause bin, denke ich an meine Kinder. Wenn ich in der Arbeit bin, ich denke an meine Kinder. Als ich noch in der Mission war und ich öfters mal am Wochenende weg sein musste, ich musste ja meine Kinder bei meiner Frau lassen und die waren dann quasi für sich. Wisst ihr, wie mir das wehgetan hat? Meine Kinder waren noch sehr klein. Ja? Ich hatte schon Sehnsucht in mir, einfach nur, weil der Gedanke war, boah, bald ist Freitag, ich muss los. Und es war Mittwoch. Da hatte ich schon Sehnsucht in meinem Herzen, weil ich weiß, ich werde einige Tage meine Söhne nicht sehen. Damals hatte ich nur meine Söhne. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie du an deine Kinder denkst, behütend. Du wünschst nur das Beste für sie. Ja? Es gibt ja diesen bekannten Spruch, es gibt nur einen Menschen, dieser Spruch gilt jetzt dem Sohn. Ja? Das gilt für alle Söhne. Lieber Sohn, es gibt nur einen Menschen auf diesem Planeten, der möchte, dass du besser bist als er. Dass es dir besser geht als ihm selber. Und dass alle Fehler, die diese eine Person gemacht hat, dass du sie meidest. Das ist diese eine Person auf dieser Erde, sie möchte, dass du größer und bedeutender bist als er selbst. Lieber Sohn, weißt du, wer das ist? Das ist dein Vater. Dein Vater ist derjenige, der möchte, dass du 100-mal besser bist als er selber. So denken wir über unsere Kinder. Und Gott sagt, so wie sie an ihre Kinder denken, so denken sie an ihre Götzen. Kannst du dir das vorstellen? Diese Sehnsucht und diese Liebe, dieses Aufopferung, ja, wenn wir schon uns für jemanden opfern, dann ist es doch für unsere Kinder. So sagt Gott, so denken die an ihre Götzen, an ihre Sünden. Das ist gar nicht auszuhalten, oder? Kann man gar nicht fassen. Mit welcher Hingabe und Liebe haben sie sich verschworen, ihre Sünde zu lieben? Einfach unglaublich, was uns hier gezeigt wird. Und ich frage mich natürlich, wie ist das passiert? Das geht doch nicht einfach heute auf morgen. Also man steht eines Morgens auf und sagt, boah, ich werde jetzt meinen Götzen lieben, mehr wie alles andere. Und ich werde jetzt gottlos leben und ich werde jetzt, das passiert doch nicht einfach so, oder? Also das kann mir keiner weismachen. Das passiert nicht einfach so. Was ist passiert, dass ein Mensch in einen Zustand gerät, dass er in seinem Herzen es eingraviert, wie die Schrift es sagt, mit Diamantenspitze, seine Sünde muss da rein, davon nicht weg, und dass man es auch öffentlich zeigt, also auf die Hörner der Altäre, das ist meine Sünde und ich denke so sehr daran, ich liebe das so sehr, wie ich meine Kinder liebe. Was muss passiert sein? Wo ist da der Schaden entstanden? Und die Bibel, meiner Meinung nach, erklärt es auch. In Vers 5. Es wird für mich eigentlich erklärt. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch für seinen Arm hält und dessen Herz vom Herrn weicht. Diese drei Dinge, die führen zu so einem Zustand. Der auf Menschen vertraut der Fleisch für seinen Arm hält und der von Gott weggeht. Und die Schrift sagt, verflucht ist so jemand. Er steht unter dem Fluch. Und das finde ich interessant, was hier beschrieben wird. Was bedeutet das? Dieses Eingravieren der Sünde hat offensichtlich einen gewissen Ursprung und einen gewissen Prozess. Wir haben ja gerade den Hebräerbrief, gehen wir als Gemeinde zusammen durch in der Bibelstunde. Und öfters wurde halt darauf hingewiesen, es ist schon interessant, der Hebräerbrief, das ist ja so ein Brief der Ermahnung, ein Brief, der immer wieder betont, ne? Also Paulus immer wieder mit diesem, schaut zu, dass keiner zurückbleibt. Schaut zu, dass keiner, dass eine bittere Wurzel entsteht. Schaut zu, dass niemand vom lebendigen Gott abfällt. Immer wieder so eine gewisse Mahnung. Und die Brüder haben immer wieder gesagt, also wenn wir sehen, die ganzen Texte, jedes Mal muss man, und es heißt immer, ermahnt einander täglich, ermahnt einander und achtet aufeinander und. Und ich fand es interessant, wo Tobi gesagt hat, ja, stellt euch mal vor, wir würden das wirklich so machen, wie Paulus es hier sagt, dass wir wirklich, wirklich täglich uns ermahnen, bleibt bei Jesus. Guck wegen deiner Heiligung. Schau, dass da keine bittere Wurzel entsteht. Also einfach mal praktisch durchgehen. Und da war natürlich der Gedanke, warum mahnt die Bibel so sehr? Naja, wenn wir nicht auf uns achten, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde, da entsteht etwas, da entsteht eine bittere Wurzel. Und aus dieser bitteren Wurzel, aus diesem Sauerteig, wird der ganze Teig durchsäuert. Und dann kommt man zu Zuständen, wo es heißt, verflucht ist der, der auf Menschen vertraut. Und das finde ich interessant. Ich darf doch vertrauen. Ich darf doch meinem Freund vertrauen, hey, wenn er mir sagt, Georgi, morgen 15 Uhr komme ich Kaffee trinken, ich kann mich doch darauf verlassen, ja okay, der kommt. Wenn nicht, dann wird er halt mir das schon erklären, aber das kann ich doch machen. Also die Bibel redet dir nicht einfach von so einem bloßen Vertrauen, sondern die Bibel redet davon, auf was du dein Leben setzt. Also dieses tiefe Vertrauen, wo du sagst, das ist etwas, dafür würde ich mein Leben hingeben, davon redet die Bibel. Und Gott sagt hier, verflucht derjenige, der Menschen vertraut. Haben wir in der Geschichte ein Beispiel, wo man Menschen vertraut hat und man gesehen hat am Ende, das war ein absoluter Fluch. Denkt mir an Marx und Engels. Es war ja, man hat versucht, diese Zweiklassengesellschaft, ne? Kapitalismus gegen Sozialismus, man hat ja auf Menschen vertraut, das waren ja Menschenprodukte. Wie kann man die Gesellschaft verbessern? Und man hat so sehr darauf vertraut, dass man bereit war, andere umzubringen. So war es doch in der Geschichte. Und was war das Resultat? Kriege, Diktaturen, Fluch. Und die Leute haben doch auf diese vertraut. Sie haben auf die Leute vertraut, auf ihre Führer damals. Sie haben gesagt, ja, so was die sagen, das machen wir. Und wow, wir können uns voll und ganz auf die verlassen. Und wir haben gesehen, das, was die Bibel sagt, stimmt. Verflucht ist der, der sein Vertrauen auf Menschen setzt. Sein Ende ist der Fluch. Auf was setzen wir unser Vertrauen? Auf den Herrn Jesus Christus. Ich setze mein ganzes Dasein nicht auf Menschen. Wenn wir das tun würden, wir sind die elendsten von allen Menschen. Aber wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dann sind wir unter dem Segen. Ich finde es so interessant, wenn wir sagen, ja, man muss ja dem Herrn vertrauen und nicht den Menschen. Und das sagt sich sehr leicht, wenn es uns ja gut geht. Ne? Also, wenn ich gerade keine Probleme habe und ich höre eine Predigt, du sollst dem Herrn vertrauen, dann sage ich, du, mach ich locker, mit links. Ne? Wenn du aber in einer Situation bist, in deinem Leben, in einem Zustand, wo es dir nicht gut geht und du keine Hilfe von links und rechts erfährst, du bist einfach komplett hilflos und man dir dann sagt, vertraue auf den Herrn. Das ist schon ein anderes Kaliber, oder? Das ist etwas, wo man sagt, boah, okay, hier wird mein Vertrauen, das ich zu Jesus habe, echt auf die Probe gestellt. Oder? Das ist nicht mehr so einfach. Und genau darum geht es, dass wenn wir sagen, wir vertrauen Jesus, dann nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in den Zeiten, wo es nicht gut ist, wo wir runtergezogen werden, wo wir ein Kreuz auf dem Nacken haben, wo wir sagen, boah, ich kann nicht mehr. Gerade da dieses Vertrauen zu Jesus zu haben und immer mit der Sicht, hey, gesegnet bist du in diesem Zustand und gesegnet wirst du sein. Denn du bleibst beim Herrn und du hast deine volle Zuversicht zu ihm und du weißt, dass das Ende ein Happy End ist. Das kann dir die Welt nicht bieten. Wer auf Menschen vertraut, wie wird das Ende aussehen? Wer aber auch Gott vertraut, weiß, wie das Ende aussieht. Und der Herr schenkt dir diese Kraft, die du brauchst, um durchzukommen, und darauf kannst du dich voll und ganz vertrauen. Ich finde es so interessant, dass, wenn es heißt, der Fleisch für seinen Arm hält. Was heißt das? Mein Fleisch, also mein Arm besteht doch aus Fleisch. Was sind das für Begriffe? Der Fleisch für seinen Arm hält. Naja, da muss man ein bisschen wissen, was meint die Bibel, wenn die Bibel vom Fleisch redet, und was meint die Bibel auch, wenn sie vom Arm redet. Und oft ist es in der Bibel so, dass wenn man von dem Arm redet, der Arm des Herrn und so, dass du eine Tätigkeit machst mit deinem Arm. Du tust also etwas bewerkstelligen. Okay? Und es gelingt auch was oder es gelingt nicht. Aber mit deinem Arm, du bist auf jeden Fall etwas dabei zu tun. Und jetzt ist es so, dass das Fleisch, meint man halt im Gegensatz zum Geist, das ist so dieses Irdische. Ja? Quasi, du agierst nur irdisch, menschlich gesehen, natürlich, nicht geistlich, in diesem Sinn göttlich gesehen. Okay? Sondern du vertraust einfach, ich sage erstmal, auf dein menschliches Dasein. Okay? Und nicht letztendlich, dass du im Wege des Herrn gehst. Und da sagt die Bibel, verflucht ist derjenige, der auf eine irdische Art und Weise meint, ach, ich tue ja, was ich will und ich kann alles bewerkstelligen. Ja, so sage ich mal die Übersetzung von diesen Ausdrücken. Warum ist man da verflucht? Und was ist da das Problem? Na, wenn man schon Menschen vertraut und von Gott weicht, dann muss man sich auf etwas verlassen. Und auf was verlässt sich der Mensch? Auf sich. Er muss ja gucken, wo er bleibt, oder? Und er muss sehen, ja, was werde ich jetzt mit meinen Händen machen? Was werde ich da bewerkstelligen? Und von da aus geht es ja weiter. Okay, wenn ich also irgendetwas geschafft habe, ja, das war ich. Ich habe das Haus gebaut. Ich habe das Geld nach Hause geholt. Ich war derjenige, der dies und jenes geschafft hat. Das war alles ich. Der Fleisch für seinen Arm hält. Und der Mensch vergisst völlig, dass einfach vom ersten bis zum letzten Atemzug er völlig von Gott abhängig ist. Es ist nicht der Schnelle, der das Wettrennen gewinnt, heißt es im Prediger. Es ist nicht der Starke, der den Kampf gewinnt. Es sind nicht die Weisen, die man hört, die im Rat sitzen, sondern wir alle sind abhängig von Zeit und Stunde. Und jegliche Zeit und Stunde ist von oben bestimmt. Ein sehr kluger und weiser Mann in der Bibel hat gesagt, ein Mensch kann sich nichts nehmen, außer es ist ihm vom Himmel gegeben.
Wo steht?
Johannes-Evangelium, Johannes 3. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, der Himmel gibt sein Einverständnis. Ich werde es dir gelingen lassen, dass du dein Haus bauen kannst. Ich werde es gelingen lassen, dass du arbeiten kannst. Ich werde es dir gelingen lassen, dass deine Ziele vollbringen. Aber wenn nicht, wenn ich nicht mit dir bin, was machen wir dann? Wisst ihr, wie viele Talente, es gibt ja sehr viele, ich sage es mal, Talente im Fußballbereich, Basketball und. Es gab mal eine Statistik, das hat mir ein Freund von mir erzählt, wo es heißt, dass über 90% aller Talente, wirklich diese, ich sage es mal, Naturtalente, die müssen gar nicht so viel trainieren, aber die sind schon sehr, sehr gut in dieser Sportart, 90% von ihnen erleiden irgendetwas, irgendein Unfall, irgendwas passiert in ihrer Jugend und sie können nicht mehr in der Karriere weitermachen. Irgendwas ist passiert, wo sie gebremst wurden und sie konnten ihr Ziel nicht erreichen. Gott hat sie nicht beschützt. In diesem Punkt hat er sie nicht beschützt. Meint ihr, die Leute haben das gewollt oder waren da fahrlässig? Nein. Wir alle sind abhängig von Gott, dass er alles um uns herum, wie bei Hiob es heißt, dass er uns umzäunt, damit wir Gelingen haben in unserem Leben. Wenn ich mein Haus baue, es ist ja natürlich, dass ich daran arbeite. Aber wenn der Herr das Haus nicht baut, was sagt die Schrift? So bauen die umsonst, die daran arbeiten. Du kannst nichts tun, ohne durch Gottes Segen und sein Einverständnis. Nichts auf dieser Erde kannst du erreichen, ohne das Gotteswillen. In 2. Chroniker 16 wird uns vom König Asa berichtet. Und der König Asa, er war ja nicht gerade ein sehr toller König, er hatte auch Ziele. Er hat gesagt, das und das will ich jetzt erreichen. Und was ist passiert? Der Mann wurde krank. Er wurde heftig krank. Und weil er schon in seinem Herzen, in seinen Tafeln des Herzens eingraviert hat, ich werde vom Herrn weichen, sagt die Bibel, und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königreichs. Und seine Krankheit war sehr schwer. Doch suchte er auch nicht in seiner Krankheit den Herrn, sondern die Ärzte. Also nichts gegen die Ärzte. Aber unser wahrer Arzt, der Arzt Nummer 1, ist nicht hier auf Erden. Er sitzt auf dem Thron. Das ist unser wahrer Arzt. Deswegen sollen wir auch in unserer Krankheit und all dem, was wir haben, in allererster Linie zum Herrn Jesus gehen. Der Mann wurde verhindert. Es ging nicht mehr weiter. Und genauso ist es bei uns. Wenn du meinst, du hast irgendetwas erreicht ohne die Hilfe Christi, sagt die Heilige Schrift, verflucht bist du. Du hast es nicht verstanden. Jesus sagt selber, ihr könnt ohne mich nichts tun. Das sagt die Bibel. Das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Du stehst unter dem Fluch, wenn du meinst, dass Fleisch dein Arm ist. Dass du etwas erreichst und zwar ohne Gott. Unter dem Fluch wirst du stehen. Und es wird auch gesagt, und das ist natürlich die Folge, derjenige ist verflucht, der vom Herrn weicht. Vom Herrn weichen, sich von seiner Gottesfurcht absagen, die Gebote nicht befolgen, in Sünde leben, die Heiligung absprechen, all diese Dinge, die bewirken davon, dass wir vom Herrn weichen. Und es heißt ja weiter in Vers 9 in Jeremia 17, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Weil wenn jemand auf die Tafel seines Herzens sowas eingraviert hat, kein Wunder, dass die Bibel da sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Ich will es mal sagen, diese drei Stufen führen dazu, dass der Mensch in einen Prozess kommt, wenn er auf Menschen sich verlässt, wenn er Fleisch von seinem Arm hält, wenn er vom Herrn weicht, dass er irgendwann mal diese Diamantenspitze greift und in seinem Herzen eingraviert seine Sünde. Und die graviert er so ein, der will von Jesus nichts mehr wissen. Der will davon nichts mehr hören. Und das ist dieses Fatale, wo die Bibel warnt, achtet aufeinander. Tagtäglich ermahnt euch, solange es noch heute heißt, und verstockt eure Herzen nicht. Ich habe mal eine Doku gesehen, es war eine Doku in Amerika über die Leute, die da im Gefängnis sitzen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die hieß. Auf jeden Fall wurden da so diese Lebensberichte von den Insassen wurden da berichtet. Und wenn man sich so manche Lebensbilder anguckt, denkt man sich, okay, wie kam es dazu, dass du auf solche Entscheidungen kamst? Und wie kam es dazu, dass du jetzt ins Gefängnis kommst? Und die Leute erzählen eigentlich, naja, ich bin in einem guten Elternhaus aufgewachsen. Man denkt, okay, also gute Voraussetzungen. Und irgendwann in ihrem Leben haben sie innerlich eine gewisse Entscheidung getroffen, einfach innerlich für sich. Und aufgrund dieser Entscheidung sind sie auf eine Bahn gegangen, wo man, wenn man sie da gefragt hätte, ganz am Anfang, könntest du dir mal vorstellen, einen Menschen umzubringen? Die würden sagen, nee, nie im Leben, könnte ich niemals mehr vorstellen, auf keinen Fall. Aber sie ging so sehr in diese andere Bahn, dass sie wirklich Menschen umgebracht haben und deswegen im Gefängnis sitzen. Also so sehr sind sie vom Herrn gewichen, so sehr haben sie das eingegraben in ihrem Herzen, dass sie von Jesus, von dem Guten nichts wissen wollen, dass sie am Ende zu sowas bereit waren. So leicht geht das. Wenn die Bibel uns also warnt von dieser bitteren Wurzel, sie meint es total ernst. Und jetzt, im Gegenteil dazu, gesegnet ist der Mann, Vers 7, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Also genau das Gegenteil. Verflucht ist der, der sich auf Menschen verlässt und gesegnet aber, nicht neutral betrachtet. Gesegnet ist derjenige, der auf den Herrn vertraut, der ihn als seine Zuversicht hat, der sich abhängig von ihm weiß, der in ihm bleibt. Und was ich persönlich so schön finde, es heißt ja in Vers 8, aufgrund von dem, wenn du deine Zuversicht bei Jesus hast, es heißt ja nicht, wenn du die Zuversicht hast, dass es dir immer gut geht. Wir haben ja vorhin, sag ich mal, festgestellt, gerade wenn es den Menschen schlecht geht, fangen sie an, falsche Entscheidungen zu treffen. Also alle Revolutionen, die angefangen haben, die Leute haben ja nicht Revolution gestartet, weil es ihnen gut ging, oder? Die Revolution wird gestartet, weil es einem schlecht geht. Und wenn du in diesem Modus bist, bist du bereit, dir Dinge zu tun, wo du niemals gedacht hättest, dass du zu sowas fähig wärst. Gerade in schlimmen Situationen. Aber wenn du in deinem Herzen in diesen Tafeln eingraviert hast, Jesus Christus ist die Nummer eins in meinem Leben und er ist deine Zuversicht, dann wird gesagt, denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Und auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Also die Bibel sagt, wenn du dieser gesegnete Mann bist, dieser gesegnete Mann, diese gesegnete Frau, so sagt die Bibel, schau mal, du bist so fest und gesichert, selbst wenn die Hitze kommt, ein dürres Jahr, du kommst in einen sehr schlechten Zustand, also ein Baum, der ein Jahr lang in Dürren ist, also der ist eigentlich, ne, ade, oder? Auch da brauchst du dich nicht zu sorgen, du wirst nicht aufhören, Früchte zu bringen. Das ist der Vergleich zu dem verfluchten Mann, zu dem Gesegneten. Dem Gesegneten ist es egal, was für ein Zustand gerade da ist. Voll und ganz hat er seine Zuversicht in Christus und hört nicht auf, Frucht zu bringen. Das ist die Verheißung für dich und mich, dass wenn du Christus wie ein mit Diamantenspitze in dein Herzen eingegraben hast, dass du davon radikal nicht weg willst, dass du diese Verheißung sehen wirst. Du wirst Frucht bringen, selbst in schlimmen Zeiten deines Lebens. Was bedeutet das also im Text, wenn ich das mal im Vergleich ziehen darf? Wenn du auf die Tafeln deines Herzens schreibst, diese Radikalität, dann können wir sagen, weißt du was? In Christus habe ich meine Zuversicht und mein Vertrauen. Und die Bibel redet davon, dass alle eine Tafel in ihrem Herzen haben. Du und ich. In Sprüche 3,3. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Schreibe das auf die Tafel deines Herzens, sprich, graviere das in dir ein. Gnade und Wahrheit. Weiter heißt es in Sprüche 7, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Und bewahre meine Lehre wie deinen Augapfel. Binde sie um deinen Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wie das Volk Israel ihre Sünden und ihre Götzen in ihr Herz eingraviert haben, so bewahre die Gebote und graviere das Wort Gottes in dein Herz hinein, dass du radikal davon nicht abweichen willst. So sehr, wo die Bibel gesagt hat, Sie denken an ihre Kinder, sie denken an ihre Sünden, so wie an ihre Kinder. Mit dieser Hingebung, mit dieser Sorge. Genauso wie du die Gebote kennst, so sorge dich darum und behüte den Willen Gottes, so wie du deine Kinder umsorgst und behütest. So oft du an deine Kinder denkst, in deiner liebenvollen Art und Weise, genauso liebe den Willen Gottes, sein Wort und hör nicht auf an dieser Sehnsucht, an dieser Besorgnis, boah, ich will so sehr von Jesus hören und wissen, dass ich das tun, was du willst. Genauso, nimm genau das Gegenteil vom Volk Israel. Nimm dir dieses schlechte Beispiel und sag, und ich mache genau das Gegenteil. Ich werde zwar auch was aufschreiben in meiner Tafel meines Herzens, aber nicht die Sünde, sondern die Liebe zu Gott. Das ist dieser gesegnete Mann. Das ist das, auf was es ankommt. Und daraufhin stehen wir vor Gott. Denn in Vers 10 heißt es weiter, ich, der Herr, ich erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Gott weiß von dir und mir, was hast du auf die Tafel deines Herzens geschrieben? Was hast du eingraviert mit diesem eisernen Griffel, mit dieser Diamantenspitze? Was steht da? Welche Botschaft? Was ist so wichtig für dich in deinem Leben? Was soll da eingraviert sein? Gott erforscht dieses Herz in dir. Gott prüft es. Und am letzten Tag werden die Herzen aufgedeckt und jeder wird das bekommen, was er verdient. Du und ich, wir sind dafür verantwortlich, was wir auf dieses Herz schreiben. Du und ich. Und wenn wir das tun, was der Herr will, und wir seine Botschaft auf diese Tafel in unserem Herzen schreiben, so kann ich dir versichern, dass du in diesem Leben, selbst wenn Stürme und dunkle Stunden auf dich zufallen, du wie ein Baum sein wirst, gesegnet, selbst in einem dürren Jahr, selbst in der Wüste eingepflanzt, ist völlig egal, du wirst deine Frucht bringen und den Segen Gottes erleben. Amen.